Meine Damen und Herren, wir möchten beginnen. Ich heiße Sie alle willkommen zu unserer heutigen Stadtratssitzung. Mit 23 Anwesenden sind wir beschlussfähig. Entschuldigt haben sich Herr Wittschreck, Herr Rossa, Frau Seidensticker und Herr Dr. Planert. Und ich möchte es nicht versäumen, den Geburtstagskindern zu gratulieren, Herrn Metzing, Herrn Einecke, Herrn Gürt, mit einem runden Geburtstag, und Herr Einecke auch ein runder Geburtstag, Herr Schneidewind, der Ortsbürgermeister, und Herr Schigulski und Herr Rother. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. So, wir kommen zur Eröffnung der Sitzung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung. Wie gesagt, Herr Gürt hat etwas zur Ladung.
Ordnungsgemäßheit der Ladung nicht in Frage. Ich würde mich zur Tagesordnung noch mal melden.
Ja, bitte.
Ja, ich würde beantragen wollen, dass wir die Tagesordnungspunkte 17 und 18 heute von der Tagesordnung nehmen. Und heute nicht.
Das ist im nicht öffentlichen Teil.
Muss man da auch besprechen?
Ja?
Ja.
Okay, gut.
Gut. So, dann fahren wir fort. Wie gesagt, wir sind 23 Mitglieder, damit beschlussfähig. Zum Tagesordnungspunkt 2, Änderung der Tagesordnung im öffentlichen Teil. Gibt es da noch etwas an Hinweisen? Wenn das nicht der Fall ist, bitte ich um Abstimmung der Tagesordnung im öffentlichen Teil. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Das ist nicht der Fall. Tagesordnungspunkt 3, Entscheidung über die Einwendung zur Niederschrift und Feststellung der Niederschriften über den öffentlichen Teil der Sitzung am 23.02.2022. Mir sind keine bekannt. Wer damit einverstanden ist mit der Niederschrift, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Ist nicht der Fall. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4, Informationen der Vorsitzenden des Stadtrates. Ich habe keine Informationen. Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 5, Informationen des Oberbürgermeisters sowie Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse und sonstigen Mitteilungen. Herr Oberbürgermeister, bitte.
Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Ich möchte Ihnen als erstes einen Brief vorlesen vom Staatssekretär des Ministeriums der Finanzen. Sehr geehrter Herr Michelmann, ich nehme Bezug auf die laufende Beratung über einen geeigneten Standort für das Amtsgericht Aschersleben. Auch infolge der Justizstrukturreform und der geplanten Konzentration an einem Standort in der Stadt Aschersleben wird der Standort Vorderbreite, Hinterbreite nach intensiver Erörterung baufachlich als weniger geeignet angesehen. Der alternativ präsentierte Standort an der Darre wird als besser geeignet betrachtet. Der Standort an der Darre befindet sich in Sichtweite des alten Amtsgerichts Aschersleben, unmittelbar gegenüber der Polizeistation, und ist in zentraler Lage, auch in wenigen Gehminuten von ÖPNV und SPNV-Haltestellen gut erreichbar. Vorbehaltlich der laufenden baufachlichen Prüfungen der Nutzungsanforderungen würde dieser Standort präferiert. Ich empfehle, den Standort Vorderbreite, Hinterbreite nicht weiter zu betrachten. Für die Herstellung des Baurechts verweise ich auf die Zuständigkeit Kommune. Mit freundlichen Grüßen, Rüdiger Malter. Das ist also, wenn man es jetzt positiv ausdrücken will, die Zusage, dass wir den Amtsgerichtsstandort auf die Dache bekommen, also in die Innenstadt. Und an dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei Herrn Gürt bedanken, der insbesondere das Finanzministerium auch immer entsprechend höflich gebeten hat, sich doch etwas zu beeilen. Und die Zielstellung von Frau Rippig war ja, dass wir möglichst vor der Sommerpause noch den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan in den Stadtrat einbringen und der Stadtrat den dann auch beschließen können. Und das ist jetzt aufgrund dieses Schreibens möglich. Und ich denke, das wird eine der größten Investitionen, die wir in der Innenstadt hatten in letzter Zeit, und auch mit dem entsprechenden Effekt, was die Wirkung auf die Innenstadt anbelangt. Das zum Thema Reden und Handeln. Dann komme ich zur Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse. Im Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss wurde am 2. März 2022 beschlossen, dass das Grundstück in der Gemarkung Freckleben auf dem Schloss 5, Flur 7, Flurstück 126 mit einer Größe von 595 Quadratmetern von der Erbengemeinschaft nach R. Klimke zu einem Kaufpreis in Höhe von 16.000 Euro erworben wird. Im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung wurde am 3. März 2022 der Auftrag zur Entsorgung von Fäkalien aus dezentralen Abwasseranlagen der Stadt Aschersleben und der Ortsteile für den Zeitraum vom 01.04.2022 bis zum 31.03.2024 an die Firma Lutz Kegel aus Arnstedt vergeben. Im Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss wurde am 02.03.2022 beschlossen, das Grundstück in der Gemarkung Aschersleben, Stefanikirchhof 19, Flur 61, Flurstücke 82 und 83 zu einem Kaufpreis in Höhe von 45.500 Euro zu veräußern. Außerdem verpflichtet sich der Käufer, innerhalb von 3 Jahren nach Eigentumsumschreibung zur Fertigstellung des Innenausbaus und zur Nutzungsaufnahme sowie zweitens dazu, das Grundstück nicht ohne Zustimmung der Stadt Aschersleben weiter zu veräußern. Zur Sicherung dieser Verpflichtung wird im Grundbuch eine Rückauflassungsvormerkung eingetragen. Im Betriebsausschuss des Eigenbetriebes bei Wirtschaftshof wurde am 24. März 2022 der Abschluss eines Leasingvertrages für den kommunalen Geräteträger vom Typ Multicar M31CHK des Anbieters Automerz GmbH in Höhe von 153.748 Euro brutto bei der Bank ABC Finanz Advice GmbH in Waltershausen für eine Dauer von 60 Monaten beschlossen. Soweit die Informationen im öffentlichen Teil und zur Bekanntgabe der nicht öffentlichen Teilen beschlossenen und gefassten Beschlüsse. Danke.
Danke, Herr Oberbürgermeister. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6, Aufnahme eines Darlehens. Herr Jorde, bitte.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Zur Finanzierung der im Wirtschaftsplan 2022 beschlossenen Investitionen ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.070.000 Euro vorgesehen. Die Genehmigung für diese Darlehensaufnahme ist durch die Kommunalaufsicht des Salzlandkreises im Januar, am 12. Januar dieses Jahres erteilt worden. Um den Kredit zu günstigen Konditionen aufnehmen zu können, ist eine kurzfristige Entscheidung über die Kreditaufnahme notwendig. Die Kreditangebote sind wegen der Schwankungen am Kapitalmarkt nur kurze Zeit verbindlich. Mit diesem Beschluss soll der Betriebsleiter ermächtigt werden, ein Darlehen bis zu einer Höhe von 2.070.000 Euro aufzunehmen. Die Mitglieder aus dem Finanzausschuss als auch EBA-Ausschuss haben dieser Vorlage bereits ihre Zustimmung erteilt. An dieser Stelle möchte ich jedoch einen Änderungsantrag stellen, denn die Entwicklungen, die zu diesem Antrag führen, waren zum Zeitpunkt der Ausschusssitzung noch nicht erkennbar. Und zwar geht es um den ersten Satz im letzten Absatz dieser Erläuterung. Dort steht geschrieben, der höchstzulässige Zinssatz wird auf 2% festgelegt. Herr Rother hatte mich freundlicherweise auf die derzeitigen Marktbewegungen am Kapitalmarkt hingewiesen, dass mittlerweile doch ziemlich große Sprünge, was die Konditionen für 10-jährige Zinsverschreibung betrifft, sich bewegen, und zwar in Höhe von 1%. Ich bin seinerzeit, als ich die Vorlage geschrieben habe, noch von einem Zinssatz ca. 0,1-0,2% Zinsen ausgegangen, und das hat sich nun mittlerweile überholt. Und dieses Darlehen, soweit es dann auch beschlossen werden soll, beziehungsweise die Ermächtigung dazu, dass ich das ausnehmen kann, kann natürlich im Laufe eines Jahres aufgenommen werden. Das heißt, auch im Herbst, je nachdem, wie die Investitionen fortschreiten und demzufolge die Kreditmittel benötigt werden. Und aus diesem Grund kann es sein, dass innerhalb des nächsten halben Jahres doch ein Sprung von über 2% möglich ist. Und aus diesem Grund stelle ich den Antrag, diesen höchstzulässigen Zinssatz von 2% auf 4% zu begrenzen. Und da diese Entscheidung dem Stadtrat obliegt, bitte ich hier um Ihre Zustimmung. Danke.
Danke, Herr Jorde. Ich würde sagen, wir stimmen jetzt erstmal über den Änderungsantrag ab, die Erhöhung des zulässigen Zinssatzes auf 4%. Wer damit einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zu dem Beschlussvorschlag. Der Stadtrat beschließt, der Betriebsleiter des Eigenbetriebs Abwasserentsorgung wird ermächtigt, auf der Grundlage der im Wirtschaftsplan 2022 festgesetzten Kreditaufnahme für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung der Stadt Aschersleben Darlehen in Höhe bis zu 2.070.000 Euro aufzunehmen. Der höchst zulässige Zinssatz wird auf 4% festgelegt. Die Zinsbindung des Darlehens soll höchstens 20 Jahre betragen. Der Betriebsleiter ist verpflichtet, den Stadtrat über die realisierte Kreditaufnahme zeitnah zu unterrichten. Wer dem zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Ist es nicht der Fall, dann ist es so beschlossen. Danke, Herr Jorde. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7, Projektdurchführungsvertrag, Ersatzneubau, Turnhalle Burgschule. Frau Rippich, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte. In den vorlaufenden Ausschüssen hatte ich über dieses Projekt ja bereits ausführlich berichtet. Wir hatten schon vor längerer Zeit die Idee, gemeinsam mit dem Landkreis eine Turnhalle für die Kinder in der Burgschule und in der Luisenschule zu errichten. Zwischenzeitlich haben wir uns um Fördermittel bemüht, mussten dann aber aufgrund der Fördermittelrahmenbedingungen feststellen, dass das nicht so einfach ist. Deshalb haben wir als Stadt ein eigenes Verfahren angestrengt, ein sogenanntes VGV-Verfahren, um auf dem Grundstück Hof Juckenack, also Luisenpromenade, eine Turnhalle für die Kinder der Luisenschule zu errichten. Und der Landkreis hatte sich parallel bemüht um Fördermittel für einen Ersatzneubau auf dem Grundstück der Burgschule selber. Die Zeit schreitet voran, die Baukosten steigen. Wir sind jetzt wieder zurückgekehrt zu dem Ausgangspunkt und wollen versuchen, ein gemeinsames Turnhallenprojekt zu realisieren mit einigen Einschränkungen, aber auf jeden Fall auf dem Grundstück der Burgschule. Und hierfür haben wir als Stadt in vorauseilendem Gehorsam sozusagen im November schon Städtebaufördermittel beantragt, weil die Frist 30. November war. Da waren wir aber mit diesem ganzen Vertrag noch nicht so weit. Das ist auch weiter unproblematisch, wenn Sie diesen Projektdurchführungsvertrag nicht zustimmen sollten, dann können wir den Fördermittelantrag dafür auch zurückziehen, beziehungsweise die Mittel möglicherweise auf andere Projekte umwidmen. Dennoch bitte ich Sie hier um Zustimmung zu einer gemeinsamen Realisierung des Ganzen. Die Turnhalle soll natürlich neben dem Schulsport auch für außerschulischen Vereinssport zum Beispiel genutzt werden können oder kleinere Veranstaltungen. Dafür sind auch Mehrzweckräume vorgesehen oder eben auch so eine Art Projektunterricht, sodass man die Nutzungszeiten des Gebäudes möglichst weit ausdehnt und nicht nur auf wenige Sportstunden beschränken kann. Sie sehen in der Anlage 1 den Projektdurchführungsvertrag für das Ganze. Der regelt auch die finanzielle Beteiligung der Stadt bzw. den Eigenanteil des Landkreises. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir als Kommune den Eigenanteil zur Kofinanzierung der Städtebaufördermittel beitragen und der Landkreis trägt die nicht förderfähigen Kosten. Darüber hinaus im Übrigen auch die Abbruchkosten. Die sind aber nicht Gegenstand dieses Projektdurchführungsvertrages. Die Kosten für den Neubau wurden zwar sorgfältig geschätzt und auch mit einem gewissen Zuschlag noch versehen, weil die Realisierung ja nicht dieses und nächstes Jahr erfolgen kann, sondern sozusagen erst mit Bewilligung der Fördermittel die Ausschreibung und Auftragsvergabe erfolgen kann. Dennoch kann es natürlich passieren, dass das Ganze am Ende noch etwas höher oder teurer wird. Deshalb ist im Paragraph 2 Absatz 4 geregelt, sollten dennoch höhere Kosten entstehen, dann würden die in dem gleichen Verhältnis aufgeteilt werden. Das heißt, der Landkreis trägt weiter die nicht förderfähigen Kosten und wir den Eigenanteil zur Kofinanzierung der Fördermittel. In der Anlage 3 dieser Vorlage sehen Sie nochmal die Finanzierungsübersicht. Es gibt zwei Varianten. Zum einen die Variante, dass wir von der normalen Fördermittelquote der Städtebauförderung ausgehen. Das heißt, ein Drittel kommunaler Eigenanteil, ein Drittel Bundesmittel, ein Drittel Landesmittel. Wir wollen aber versuchen, als Kommune in Haushaltskonsolidierung einen reduzierten Eigenanteil bewilligt zu bekommen. Die Reduzierung würde auf 10% erfolgen. Demzufolge würden sich die Förderanteile von Bund und Land erhöhen. Sie sehen das dann etwa in der Mitte dieser Seite, Variante 1, Variante 2. Entweder reden wir über einen kommunalen Eigenanteil von 1,4 Millionen oder von 422.000. Das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Dazu brauchten wir die Zustimmung der Kommunalaufsicht des Landkreises. Die ist zwischenzeitlich auch erfolgt. Und dieser gesamten Beschlussvorlage mit den Anlagen hat der Kreistag im März auch zugestimmt. Deshalb bitte ich Sie ebenfalls um Zustimmung, damit wir dieses Projekt, sobald dann Fördermittel in Aussicht gestellt werden, auch gemeinsam umsetzen können und für die Kinder einen kürzeren Fußweg zum Sportunterricht ermöglichen können, der ja letztendlich als Zeit auch von der aktiven Turnhallenzeit oder Sportunterrichtszeit abgeht im Moment. Sollten noch Fragen Ihrerseits bestehen, stehe ich natürlich zur Verfügung.
Danke, Frau Rippich. Gibt es Fragen? Herr Ammer, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende, danke Frau Rippich für die Vorstellung. Ich bedanke mich erstmal für diese Vorlage, denn vor gut anderthalb Jahren habe ich zu einem Ortstermin an der Turnhalle Burgschule eingeladen. Ich habe den Landrat Herrn Bauer und den Oberbürgermeister eingeladen, um über die aktuelle Situation dort zu informieren, um auch aufzuzeigen, wie sich die Situation für die Schülerinnen und Schüler der Burgschule und Luisenschule derzeit darstellt. Und dass dieser Ortstermin zu der heutigen Vorlage geführt hat, freut mich und ich hoffe, dass das Projekt auch zeitnah in die Realisierung gehen kann.
Danke, Herr Amme. Gibt es weitere Fragen? Herr Metzing, bitte.
Also natürlich unterstützen wir als Fraktion auch dieses Vorhaben, um was es hier heute geht. In Verbindung mit dem, was der Herr OB vorhin gesagt hat, nämlich dem Gerichtsstandort jetzt am neuen Standort an der Darre, ergibt sich da natürlich auch die mit einhergehende Verpflichtung von uns als Stadt, die Verkehrswegebeziehung neu zu beschreiben, weil insbesondere also auch die Kinder von der Luisenschule natürlich bisher da keinen sicheren Verkehrsweg haben. Und da würde ich dann im weiteren Verfahren nochmal darum bitten, dass das sozusagen alles Hand in Hand geht. Wobei ich davon ausgehe, dass die Stadt natürlich das auch mit bedenkt. Aber es ist wichtig, gerade in Bezug auf die Sicherheit der Kinder, denn wir hatten ja in diesem Jahr da auch verkehrsberuhigte Maßnahmen eingeplant. Hatten Sie ja gesagt, Frau Rippig, dass es jetzt da eben dieses Jahr nicht zukommen wird, weil man will sicherlich da auch nichts sozusagen schaffen, was dann nachher eine andere Verkehrssituation bedingt. Aber ich würde mich freuen, wenn da praktisch bei der Verkehrssicherheit zukünftig nicht am Geld gespart wird.
Danke, Herr Metzing. Guter Hinweis. Herr Gürt, bitte.
Ja, ich wollte nur noch erinnern, es gab ja Konsens auch im Stadtentwicklungsausschuss, dass wir die Ortsumgehung in der Fertigstellung jetzt nochmal abwarten wollen. Das rückt ja nun doch jetzt in greifbare Nähe zumindest. Das wird Auswirkungen auf Quell- und Zielverkehre haben. Das werden wir sehen, wenn tatsächlich dann die Straße belastbar und befahrbar ist. Und dann hatte ja das Planungsamt schon vorgetragen, dass wir das ganze Thema ruhender Verkehr generell jetzt eine Aufgabe haben, wo jetzt schon dran gearbeitet wird. Wir haben ja dann auch andere Verkehre, die in die Stadt reinführen. Wir werden andere innerörtliche Verkehre haben. Wir werden bis dahin sehen, wie weit das mit der Elektromobilität und auch mit den E-Bikes und sonstigen tatsächlich zu anderen Verkehrsverhalten führt oder nicht. Und im Großen und Ganzen waren wir uns im Wesentlichen einig, dass wir gesagt haben, wir werden in einer Innenstadt, wie wir hier in Aschersleben sind, nach wie vor den Pkw-Verkehr mitdenken müssen und auch für Parkraum sorgen. Und das wird ja dann alles zusammen betrachtet. Ja. Da gab es ja schon eine Verständigung eigentlich.
Danke, Herr Gürt. Gibt es noch weitere Hinweise, Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum Beschlussvorschlag. Erstens, der Stadtrat beschließt den Abschluss eines gemeinsamen Projektdurchführungsvertrages mit dem Salzlandkreis für einen Ersatzneubau der Turnhalle Burgschule auf dem Grundstück Gemarkung Aschersleben, Flur 51 und Flurstück 20. Zweitens, der Oberbürgermeister wird ermächtigt, den Vertrag zu unterzeichnen, alle weiteren für die Umsetzung notwendigen Schritte in die Wege zu leiten, Erklärungen abzugeben und Anträge zu stellen. Wer dem zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist dieser Beschlussvorschlag einstimmig angenommen.
Vielen Dank.
Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8. Ausbaubeschluss Ermslemer Straße, erste Änderung. Frau Rippig, bitte.
Ja, eine Maßnahme, die uns von Seiten des Landes positiv überrascht hat, dass es jetzt doch schneller geht als gedacht mit dem Ausbau der Ermslemer Straße. Zu diesem Ausbau gab es bereits im Jahr 2009 einen Ausbaubeschluss. Seitdem ist nicht nur viel Zeit vergangen, sondern wie auch im Hochbau ändern sich die Baupreise. Und es gibt die Besonderheit, ja, dass es ja per Gesetz die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zwischenzeitlich gegeben hat. Das heißt, bei uns hat sich die Finanzierung geändert. Deshalb ist ein neuer Ausbaubeschluss erforderlich. Wir würden diese Maßnahme gemeinsam mit dem Land, also der Landesstraßenbaubehörde, durchführen. Bei uns ist dann vor allem das Thema Gehwege, Radwege in der Verpflichtung. der Finanzierung und die Straßenbeleuchtung. Die Gehwege, wer dort draußen Richtung Landkreis unterwegs ist oder war, weiß, sie sind in einem sehr schlechten Zustand. Die Radfahrer werden zum Großteil auf der Fahrbahn geführt, was auch mit erheblichen Risiken verbunden ist. Das alles soll geändert werden. Sie sehen in den Anlagen den geplanten Ausbau dieser Straße. Und Sie sehen vor allem auch die vorgesehenen Bauabschnitte. Wir hatten zwischenzeitlich auch Bedenken gehört in den vorlaufenden Ausschüssen. Dort gibt es unter anderem eine Art Werkstatt für große Landtechnik an der Einmündung Spittelsberg, dass die dann auch erreichbar ist während der Erntesaison. Da machen wir uns im Moment weniger Sorgen, denn wir haben bei dieser Maßnahme einen ganz großen Luxus. Wir haben eine Baustraße von 3,50 Meter Breite. Das ist normalerweise nicht üblich. Der Durchgangsverkehr soll natürlich umgeleitet werden, am besten durch die bestehenden Teile der Ortsumfahrung. Das heißt, die kommen dann über die Holmer Chaussee rein und raus. Aber allein für den Busverkehr ist die Straße sozusagen offen, demzufolge auch für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge. Und demzufolge ist es für die meisten Fahrzeuge auch möglich, trotz der Baumaßnahme zum Beispiel diese Werkstatt zu erreichen. Die andere Zufahrt vom Spittelsberg ist sowieso offen. Sie sehen an den Karten auch, dass der Einmündungsbereich zum Spittelsberg relativ weit gefasst ist, nochmal aufgenommen wird. Das hängt mit einer Höhenanpassung zusammen und mit einer Anpassung der Niederschlagsentwässerung. Denn wir haben derzeit ein Problem, dass die Straßen keinen Regenwasserkanal haben. Das heißt, das Oberflächenwasser der Straße läuft zum Teil auf die privaten Grundstücke. Und das ist einer der Gründe aufgrund der Starkregenereignisse der letzten Jahre, dass das Land jetzt diese Maßnahme doch vorgezogen hat und dort schnellstmöglich Abhilfe schaffen will. Und auch die Behörden, die dort draußen sind, Landkreis und so weiter, sind während der ganzen Zeit erreichbar. Wann genau der Baubeginn ist, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Nach neuesten Informationen ist die Maßnahme vom Bundeshaushalt abhängig. Und da müssen wir dann im Moment noch abwarten. Wenn es dann losgeht, soll die Bauzeit etwa ein Jahr betragen. Und das in 5 Einzelabschnitten, sodass wir davon ausgehen, dass für die Anlieger und die Anwohner selber die Belastungen relativ gering gehalten werden können. Die finanzielle Belastung der Stadt wird sich in einer Größenordnung von derzeit 490.000 Euro bewegen. Da die Maßnahme dieses Jahr durchgeführt werden soll, also dieses und nächstes Jahr, ist das im Haushalt momentan nicht zu finden. Wir haben deshalb mit dem Land eine Vereinbarung getroffen, dass das Land die Maßnahme komplett vorfinanziert. Wir uns verpflichten, die notwendigen Gelder in den Haushalt 23 einzustellen und dem Land das dann sozusagen zurückerstatten. Zumindest zum größten Teil, denn der Landkreis seinerseits hat uns wiederum in Aussicht gestellt, die mitzubauenden Bushaltestellen über eine Förderung mitzufinanzieren. Sollte es noch Fragen Ihrerseits geben, gerne. Ansonsten bitte ich um Zustimmung zu dieser Vorlage.
Danke, Frau Rippig. Gibt es Fragen dazu? Ist ja ausführlich auch vorgestellt worden im Stadtentwicklungsausschuss. Gut, wenn das nicht der Fall ist, kommen wir zum Beschluss. Der Stadtrat beschließt erstens im Zuge des grundhaften Straßenausbaus der B185 Ermslimer Straße durch die Landesstraßenbaubehörde werden durch die Stadt die kommunalen Bereiche erneuert. Zweitens, im Einzelnen werden folgende Teile ausgebaut: Fahrbahn, Geh- und Radwege, Parkflächen, Grünanlagen, Warteflächen und Fahrgastunterstand der Bushaltestellen, Straßenbaubeleuchtung. Drittens, der städtische Kostenanteil an der Gesamtmaßnahme von voraussichtlich 490.015 Euro ist in den Finanzplan 2023/24 einzustellen. Wer dem zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Ist nicht der Fall, dann ist es einstimmig angenommen.
Vielen Dank.
Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 9, Ausbaubeschluss für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Ortsteil Freckleben. Frau Rippig, bitte.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, es geht um die beiden Straßen am Schlossberg und Wilkenbreite. Dort hat uns bereits im Jahr 2020 der Netzbetreiber, die Mitnetz, informiert, dass sie die bestehenden Freileitungen abrüsten müssen aufgrund der Standsicherheitsgefährdung der Masten, aber auch um in diesem Zusammenhang eine sogenannte Netzverstärkung herzustellen, um Einspeisungen aus erneuerbaren Energien besser zu ermöglichen. An den Masten hängt unsere Straßenbeleuchtung und so ist es halt manchmal. Wir sind leider mit dem Straßenbau noch nicht in der Lage mitzuziehen aus finanziellen Gründen. Im Haushalt hatte diese Maßnahme noch keinen Platz finden können. Deshalb müssen wir jetzt sozusagen in zwei Schritten vorwärts gehen. Die Mitnetz will nicht länger warten und will dieses Jahr diese Leitungen abrüsten, sodass wir neue Straßenbeleuchtungsanlagen setzen müssen. Das sind also 17 Stück. Wir rüsten bei der Gelegenheit gleich auf LED-Leuchten um und das Ganze kostet uns ca. 45.000 Euro. Durch immer noch einen Teil gemeinschaftlicher Maßnahme, was dort Baustelleneinrichtungen und Ähnliches betrifft, ist es günstiger, als würden wir das komplett separat machen. Wenn wir dieses jetzt nicht mit begleiten, die Maßnahme, dann würde es praktisch so aussehen, dass die Straßen für eine Zeit lang komplett im Dunkeln stehen würden. Das ist nicht unser Ansinn, deshalb haben wir gesagt, okay, wir müssten dort jetzt mitziehen. Ich bitte Sie deshalb auch um Zustimmung und ich greife jetzt mal Herrn Henskin vorweg. Der Ortschaftsrat ist darüber informiert worden. Aus Zeitgründen konnten wir keine ordentliche Beschlussvorlage mehr fertigen. Aber der Ortschaftsrat hat signalisiert, dass er diesem Vorhaben auch zustimmen wird.
Danke, Frau Rippig. Gibt es Fragen? Das ist nicht der Fall. Wir kommen zum Beschlussvorschlag. Der Stadtrat beschließt, die Straßenbeleuchtungsanlage in den Straßen am Schlossberg und Wickenbreite der Ortschaft Frecklehm wird erneuert. Wer dem zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Das ist nicht der Fall. Dann ist der Beschluss einstimmig angenommen. Wir kommen nun zu den Anträgen. Tagesordnungspunkt 10. 10.1, der Antrag von der Fraktion WIDAP, Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplans. Da kommen wir als erstes zum Änderungsantrag vom Oberbürgermeister. Frau Rippig, bitte.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, aus Sicht der Verwaltung ist eine komplett Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich. Deshalb lautet der Gegenvorschlag, dass dieser Antrag abgelehnt wird. Zur Begründung sehen Sie in den Ausführungen die einzelnen Flächennutzungspläne der Kernstadt und der eingemeindeten Ortschaften. Lediglich die Ortschaft Frecklehm verfügt über keinen eigenen Flächennutzungsplan und für die Ortschaft Mehring umfasst der Flächennutzungsplan nur die bebaute Ortslage, nicht den sogenannten Außenbereich. Wir mussten in der Vergangenheit feststellen, dass die Flächennutzungspläne sowohl der von Aschersleben als auch für die Ortschaften mit viel Weitsicht entwickelt wurden, denn wir haben im Gegensatz zu anderen Kommunen im Moment gerade mal die zweite Änderung zum Flächennutzungsplan. Es ist ja so, dass Bebauungspläne in der Regel aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden sollen, also unter anderem auch die Ausweisung neuer Baugebiete. Und wenn da sozusagen kein Änderungsbedarf besteht, dann spricht einiges für diesen Flächennutzungsplan. Sollte es dennoch erforderlich werden, und das sind diese Änderungen, wie aktuell für das Projekt Villa Westerberge, dann kann man im Parallelverfahren für diesen konkreten Bereich den Flächennutzungsplan relativ unkompliziert anpassen. In der Regel läuft das auch insofern parallel, dass es in denselben Sitzungen behandelt wird, als Tagesordnungspunkt immer die Änderung des Flächennutzungsplans vor dem Bebauungsplan. Und dann ist das in der Regel problemloser möglich, was auch die Beteiligung Träger öffentlicher Belange und die Öffentlichkeitsbeteiligung betrifft, als wenn wir einen Gesamtflächennutzungsplan aufstellen, der natürlich viel weitreichendere Folgen hat und demzufolge auch eine wesentlich umfassendere Trägerbeteiligung mit sich bringt und auch Öffentlichkeitsbeteiligung. Und solche Gesamtflächennutzungspläne sind nicht in anderthalb Jahren erstellt. Der letzte hat fast 10 Jahre gedauert. Wenn wir gut sind, sind wir vielleicht in 4 bis 5 Jahren durch. Und wir dürfen nicht vergessen, auch wenn wir ein externes Büro damit betrauen, es erfordert auch einen eigenen Personaleinsatz. Dieses Personal steht für andere Aufgaben dann so gut wie nicht zur Verfügung, weil das eine sehr intensive Betreuung eines solchen Verfahrens ist. Und es kostet natürlich auch eine Kleinigkeit. Wir müssen uns bei solchen Planungen nach der HOI richten und die sagt, allein aufgrund der Fläche von 156 Quadratkilometer für Aschersleben einschließlich aller Ortschaften einen Preis von etwa 441.000 Euro voraus. Selbst wenn vielleicht die Angebote nachher geringfügig niedriger ausfallen. Im Moment hätten wir dieses Geld bei der angespannten Haushaltslage überhaupt nicht frei. Deshalb unsere Bitte an Sie, das Ganze noch mal zu überdenken. Wir sehen hier tatsächlich keine Notwendigkeit, wenn es um das Thema insbesondere Ausweisung von Wohnbauflächen geht. Das können wir auch mit diesen sogenannten Parallelverfahren hervorragend bewerkstelligen. Das andere große Thema Energieversorgung, dafür gibt es diesen Teilflächennutzungsplan regenerative Energien, Wind und Solar. Der liegt im Moment auf Eis. Das hängt aber mit der überörtlichen Planung zusammen, konkret mit dem regionalen Entwicklungsplan Magdeburg. Und der, das wissen wir nun seit letzter Woche, wird sich möglicherweise neu orientieren müssen, weil der Landesentwicklungsplan neu aufgestellt werden muss. Also an der Stelle würden wir mit unserem eigenen Flächennutzungsplan auch keine Beschleunigung hervorrufen können, weil wir verpflichtet sind, die übergeordneten Planungen zu übernehmen. Wir können dort auch keine, im Gegensatz, auch keine eigenen Dinge zum Beispiel ausweisen. Deshalb unsere Bitte an Sie, unserem Änderungsantrag zu folgen.
Danke, Frau Rippig. Sie kennen nun den Antrag von der Wiedhopp. Sie haben jetzt den Änderungsantrag. Gibt es Fragen dazu? Herr Ammer, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende. Ich würde nur noch mal ganz kurz den Antrag der Wiedhopp-Fraktion erläutern wollen. Wir möchten diesen Antrag aufrechterhalten. Und ich würde mich an der Stelle auch gern noch mal auf das ISEC beziehen. In dem integrierten Stadtentwicklungskonzept auf Seite 27 unter Punkt 2.3.1 Bauleitplanung ist zu lesen, ich zitiere, ein gesamträumlicher Flächennutzungsplan, der die städtebauliche Entwicklung für das gesamte Stadtgebiet regelt, steht der Stadt Aschersleben nicht zur Verfügung. In Tabelle 1 auf der gleichen Seite ist dann nachzulesen, dass für bestimmte Ortsteile wie Freckleben kein Flächennutzungsplan vorhanden ist und für Mehring und Westdorf der Nachweis der Rechtskraft auch fehlt. Insofern stellt sich hier für mich die Frage, inwieweit das Ganze auch rechtlich anwendbar ist. Mit Stand 2022 sind die Flächennutzungspläne der Kernstadt, aber auch der Ortsteile zwischen 15 und 28 Jahre alt. Für mich bauplanungsrechtlich, raumordnerisch problematisch, weil auf Grundlage des Baugesetzbuches ein Flächennutzungsplan für eine Geltungsdauer von 10 bis 15 Jahren aufzustellen ist. Und genau dieser Zeitraum ist auch im Flächennutzungsplan von 2007 nachzulesen. Wir haben in der Aufstellung des ISEC viele Gespräche geführt, viele Workshops gemacht, auch mit den Ortsteilen. Und da stellt sich auch an der Stelle für mich die Frage, warum wir bestimmte Entwicklungsschwerpunkte abgestimmt haben und diese dann nicht in einen neuen Flächennutzungsplan dementsprechend überführen. In dem Änderungsantrag des Oberbürgermeisters ist von einem Status quo die Rede. Wir sind als Fraktion der Meinung, dass dieser Status quo nicht beizubehalten ist, denn andere Kommunen sind momentan in der Bauleitplanung sehr aktiv und wir vergeben uns, denke ich, hier die Chance auf Zuzug durch Pendler in den Aschersleber Raum, wenn ich da nur an die Ansiedlung von Intel als Stichwort denke. Die Aufstellung eines Flächennutzungsplans und die dementsprechende Aktualisierung ist eine Kernaufgabe der Verwaltung und von daher sind wir auch der Meinung, dass der Antrag der Fraktion WIDAP aufrechtzuerhalten ist. Frau Rippig hat es eben schon kurz angedeutet, auch die Frage der Kosten. Es gibt ein Förderprogramm, es gibt eine Förderrichtlinie, Sachsen-Anhalt Regio. Über diese Förderrichtlinie können für die Aufstellung neuer Flächennutzungspläne bis zu 80% Förderung eingeworben werden. Diese Förderanträge müssen immer bis Ende März eines jeden Jahres eingereicht werden. Auch vor diesem Hintergrund bitte ich um Zustimmung des Antrages, damit die Verwaltung Zeit hat, bis Ende März nächsten Jahres diesen Förderantrag auf den Weg zu bringen, um dann auch Fördermittel zu beantragen, um den neuen Flächennutzungsplan aufzustellen, der für die Gesamtentwicklung der Stadt Aschersleben, denke ich, zwingend notwendig ist.
Danke, Herr Amme. Herr Schigutzki hatte sich gemeldet, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Ich habe im Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss gegen diesen Antrag gestimmt. Nicht, weil ich die Stadt in ihrer Entwicklung hemmen möchte. Ich sehe die Stadt, und Frau Rippich hat es ausgeführt, in keinster Weise in ihrer Entwicklung gehemmt, wenn wir jetzt nicht sofort einen Flächennutzungsplan aufstellen. Ich habe Sorge, dass wir uns damit Fesseln anlegen, dass wir unsere Ressourcen dermaßen verknappen, die wir brauchen, um diese Stadt vorwärts zu bringen. Also sprich, wir haben in den nächsten Jahren viele Dinge vor, die gerade über das Bauamt im Prinzip realisiert werden müssen. Ich spreche zum Beispiel über das Amtsgericht, was jetzt demnächst kommen wird. Ich spreche zum Beispiel darüber, dass wir auch Bebauungspläne aufstellen werden, sicherlich auch im Zusammenhang vielleicht mit Intel-Ansiedlung in Magdeburg oder bei Magdeburg, wo wir schnell reagieren müssen, wo wir wirklich auch die gesamte Verwaltungskraft des Bauamtes brauchen, um die Dinge durchführen zu können. Ich befürchte, dass wir uns damit lähmen würden, wenn wir mindestens ein oder zwei Mitarbeiter permanent abstellen müssten, für 4-5 Jahre einen Flächennutzungsplan zu erstellen. Und die Bedenken, die ich auch am Anfang hatte, dass wir eventuell dann nicht vorwärts kommen würden, hat die Verwaltung eindeutig ausgeräumt, indem sie sagt, das hat keinen Einfluss auf die Aufstellung von Bebauungsplänen für Wohngebiete etc. Insofern möchte ich doch zum Überlegen nochmal anregen und sagen, sollten wir diesen Flächennutzungsplan, die Aufstellung eines Flächennutzungsplans nicht vielleicht auf Zeiten schieben, in denen erstens vielleicht die Personalsituation im Bauamt wieder ein bisschen anders aussieht und vor allen Dingen vielleicht nicht ganz so viele Aufgaben, wie wir in den nächsten Jahren vor der Brust haben, anliegen. Dankeschön.
Danke, Herr Schigulski. Herr Gürth, bitte.
Na, wir haben ja heute nochmal vom Oberbürgermeister gehört, das ist ja jetzt eher eine Standortpriorisierung erfolgt, das ist noch keine abschließende Entscheidung, was das in die Innenstadt holen des Amtsgerichtes betrifft und die Konzentration aller juristischen Dienstleistungen des Amtsgerichtsbezirkes, die ja auch noch mit nach Aschersleben kommen sollen. Dann heißt das, dass wir uns jetzt auf die Darre konzentrieren. Da sind wir im Kernbereich der ältesten Stadt Sachsen-Anhalts. Das ist sozusagen planerisch eine ganz große Herausforderung, da etwas hinzukriegen, das städtebaulich in diese Altstadt hinpasst, aber dennoch ein Bau des 21. Jahrhunderts sein wird. Das umzusetzen ist eine riesige Geschichte, weil das ganze Umfeld mit betrachtet werden muss. Inklusive der Tatsache, die auch Kollege Metzinger angesprochen hat, dass wir jetzt über den fließenden, ruhenden Verkehr in diesem ganzen Zusammenhang ohnehin schon am Planen und Nachdenken. Und das bedeutet, dass der Vorderbreite, Hinterbreite nicht einfach auf die nächste Generation verschoben wird. Das ist die nächste große Aufgabe, die städteplanerisch zu bewältigen ist. Weil Vorderbreite, Hinterbreite kann ja nicht so bleiben, wie sie ist. Und das sind Kapazitäten, die da nötig sind. Das aus meiner Sicht spricht das eher jetzt gegen dieses Vorhaben zur jetzigen Zeit. Und das Zweite, was ich noch anmerken wollte, mit Datum vom 8. März diesen Jahres hat ja die Landesregierung dann den Landesentwicklungsplan Aufstellungsbeschluss gefasst. Der ist jetzt raus. Und der Landesentwicklungsplan wird ja die planerischen Voraussetzungen auch für uns und alle anderen Gemeinden festlegen. Und da spielt ja jetzt auch das erneuerbare Energien-Thema eine viel größere Rolle noch, als es noch vor kurzem war, auch wenn das schon an Bedeutung gewaltig gewonnen hat in den letzten Jahren. Und wir werden ja nochmal neue Vorgaben kriegen, wie ja gestern gerade auch nochmal vom Bund verkündet wurde, aus dem Bundeskabinett. Der Landesentwicklungsplan wird ungefähr 2 Jahre dauern. Das ist eine Geschichte, so viel Zeit braucht man, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Aber wenn alles gut läuft, ist in 2 Jahren der Entwurf eines neuen Landesentwicklungsplans vorliegend. Und da sind dann die Voraussetzungen auch für die ganzen neuen Flächennutzungspläne, die dann aufgestellt werden müssen, mit dabei. Und das würde uns natürlich genauso betreffen. Vielleicht sind wir ganz gut beraten, jetzt dem Vorschlag der Verwaltung des Oberbürgermeisters zu folgen, das nicht auf den Sankt-Nimmerlein-Tag zu verschieben, aber eben nicht heute zu entscheiden, weil wir aus diesen beiden Gründen, Kapazitäten und Kosten, und zum anderen die rechtlichen Vorlagen von Land und Bund ändern sich gerade, als Argumente haben, die zum jetzigen Zeitpunkt dagegen sprechen.
Danke, Herr Gürth. Gibt es noch weitere Fragen? Herr Metzing, bitte.
Ja, und zwar wüsste ich dann, es sind jetzt einige Argumente genannt worden, wieso man den Flächennutzungsplan oder dem Antrag heute nicht zustimmen sollte. Dazu nochmal eine Position des Antragstellers, weil das sind ja durchaus gewichtige Punkte, die jetzt hier in der Vorstellung nicht so eine Rolle spielten des Antrags. Da wüsste ich gerne nochmal, wie der Antragsteller das sieht.
Danke, Herr Metzing. Herr Arme, bitte.
Danke, Herr Metzing. Ich würde mich da auch noch mal auf das ISEC beziehen. Ich sehe das ISEC als konzeptionelle Grundlage, die oder das für den neuen Flächennutzungsplan herangezogen wird. Ich habe mich auch mit dem Planer unterhalten, der uns das ISEC erstellt hat. Und er sagte auch, je länger wir damit warten, desto unaktueller wird das ISEC und desto teurer wird es dann im Nachgang. In dem Antrag ist kein Zeitraum genannt. Der Antrag sieht vor, den Flächennutzungsplan neu aufzustellen. Und von daher bitte ich um Zustimmung, dass wir diesen Flächennutzungsplan neu aufstellen, um auch hier dann die rechtlichen Grundlagen für die Bauleitplanung zu schaffen.
Danke, Herr Ammer. Gibt es weitere Fragen? Herr Metzing, bitte.
Also insofern würde ich es dann so verstehen, wenn wir dem Antrag der WIDAB jetzt zustimmen würden, dass man dann zwar beantragt, einen Flächennutzungsplan aufzustellen, nur das dann tut unter Berücksichtigung der Maßgaben, die jetzt hier genannt sind, die unter Umständen eine Verwaltung, so wie sie jetzt ist, mit den Personalstellen, wie sie jetzt ist, und den Aufgaben, die sie jetzt in den nächsten Jahren hat, dass das Priorität hat, das zu erfüllen und dann sich sozusagen ein Flächennutzungsplan, die Erarbeitung dessen anschließt. So würde ich das jetzt werten, weil wenn kein Zeitraum genannt worden ist, kann es ja sozusagen auch erst 2030 sein. Insofern gibt man der Verwaltung jetzt, also ich hätte gerne einen Zeitrahmen beschlossen, aber man gibt der Verwaltung sozusagen da die Hand, das für sich zu entscheiden, was es denn möglich ist. Ist natürlich ein bisschen ein komischer Antrag dann deswegen, weil wir als Stadtrat ja dazu da sind, auch eine Entscheidung zu treffen und schon einen Zeitrahmen festzulegen. Das fände ich schon besser. Ja, aber insofern ist es jetzt, bleibt es im Ungefähren. Die Stadt hat einen Auftrag und kann dann das selbst so einplanen, wie sie es denn möchte.
Danke, Herr Metzing. Herr Schigulski, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wenn das so ist, dass wir keinen Zeitplan aufstellen, ich gehe da ganz mit Ihnen mit, Kollege Metzing, dann hat der Antrag doch eigentlich nicht wirklich einen Sinn. Wir sagen, dass wir irgendwann mal wollen, ob 2025, 2030 oder 2040. Wir als Stadträte sind nicht in der Lage, dann auch mal zu kontrollieren, ob die Verwaltung ihre Arbeit macht. Wozu soll ich einem Antrag, der nichts Konkretes will, außer irgendwann mal was durchzuführen hat, warum soll ich einem solchen Antrag zustimmen? Das erschließt sich mir in dem Falle nicht. Wir sind jederzeit in der Lage als Stadtrat oder auch unsere Nachfolger, sind jederzeit in der Lage, wieder einen Antrag einzubringen, wenn wir der Meinung sind, dass es jetzt brennt und wir brauchen einen Flächennutzungsplan. Und wir haben die Zeit und die Ressourcen, einen Antrag zu stellen und diesen Antrag und diesen Flächennutzungsplan dann zu beschließen. Aus meiner Sicht macht dieser Antrag ohne Zielsetzung überhaupt keinen Sinn. Dankeschön.
Danke, Herr Schigulski. Herr Ammer, bitte.
Dann nehme ich die Wortmeldung gerne auf und würde den Antrag dahingehend ergänzen, dass der neue Flächennutzungsplan bis 2025 aufzustellen ist.
Danke, Herr Ammer. Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann... Bitte?
Was?
Herr Gürt, bitte.
Auch Vorsitzender. Was sagt denn die Verwaltung dazu? Die müsste es ja dann umsetzen bis 25, also in 3 Jahren.
Ich kann es nicht leisten. Ich habe einen Stadtplaner und einen halben, der immer mal ein Vierteljahr da ist. Und tatsächlich hätten die Bebauungspläne Priorität bei uns. Auch die von Investoren geführten, wie die Villa Westerberge, die wir ja als Verwaltung trotzdem begleiten. Und wie gesagt, wir haben noch diesen Teilflächennutzungsplan regenerativer Energien, der aus unserer Sicht momentan vordringlicher ist, aufgrund der aktuellen Krisensituation. Und auch den wollen wir ja zu Ende bringen. Und nicht wie unser regionaler Entwicklungsplan, der jetzt auch schon 10 Jahre braucht. Also der LEP ist ja das eine, aber das nachfolgende ist ja dann der regionale Entwicklungsplan. Insofern ist auch vor dem Hintergrund der Übernahme der überörtlichen Planungen in den Flächennutzungsplan das Jahr 2025 zu kurz gegriffen. Deshalb hatten wir auch reingeschrieben 2030 in den Änderungsantrag.
Danke, Frau Rüppig. Herr Schigulski, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. 2025 würde bedeuten, dass wir morgen anfangen müssten, den Flächennutzungsplan aufzustellen. Das heißt, ab morgen würden die Ressourcen gebunden sein und wir würden die Dinge nicht mehr leisten können. Und wir wissen alle, dass die Ressourcen im Rathaus nicht unendlich sind. Wir würden viele Dinge nicht mehr leisten können, die jetzt deutlich aus meiner Sicht, auch aus den Dingen, die Herr Gürt dargestellt hat, deutlich jetzt wirklich Priorität haben sollten, damit wir wirklich nicht den Anschluss verpassen an die Umgebung. Danke.
Danke, Herr Schigulski. Gibt es noch Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, beginnen wir mit der Abstimmung zum Änderungsantrag. Das ist der weitestgehende. Wer dem Änderungsantrag des Oberbürgermeisters zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Danke. Wir kommen zu dem Antrag der Widerfraktion. Ach so, Gegenstimmen?
12.
Stimmenthaltung? So, dann kommen wir zum Antrag der Widerfraktion.
9 Ja, 12 Nein.
Zum Antrag der Wider. Wer dem zustimmen kann, den bitte ich jetzt um das Handzeichen.
Mit der Ergänzung 25 oder ohne?
Mit der Ergänzung 25. Danke. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Also die Stimmen sind irgendwie nicht eindeutig. Bitte nochmal, wer dem zustimmt, jetzt um das Handzeichen. Sorry. Nur bei denen. Nur die Ja-Stimmen jetzt bitte nochmal. Jetzt die Nein-Stimmen nochmal.
Naja, weil das ist ja nicht hochgehalten.
Wer ist auch dafür, dass alle Nein im Raum stehen?
Und jetzt Enthaltungen bitte noch. Das passt.
Halleluja.
Wie war das Ergebnis jetzt?
12 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen.
So, wir kommen dann zum nächsten Antrag, dem Antrag der Fraktion Grüne SPD. Wer stellt den Antrag vor? Herr Metzing, bitte.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir haben heute auf der Tagesordnung einen Antrag unserer Fraktion Grüne SPD zur Überarbeitung der Risikoanalyse und Brandschutzbedarf der Stadt Aschersleben. Bis zur Stadtratssitzung am 12.10.22, das wäre also die Sitzung im Oktober, so lautet dieser Antrag, ist dem Stadtrat eine zustimmungsfähige, überarbeitete Fassung der Risikoanalyse und Brandschutzbedarf der Stadt Aschersleben zur Beschlussfassung vorzulegen. Bei der Erarbeitung muss frühzeitig der Sachverstand der Kameradinnen und Kameraden der Ortswehren in der Stadt Aschersleben, der Wehrleiter, der Ortschaftsräte sowie des zuständigen Fachausschusses mit einbezogen werden. Zur Unterstützung Erarbeitung eines neuen ist ein neues Ingenieurbüro als in den Vorjahren zu beauftragen. Über den Werdegang seitens der Verwaltung sind der Ordnungsausschuss und die Wehrleiter regelmäßig zu beteiligen. Grundlage dieses Antrages ist der Beschluss des Stadtrates vom 8.10.2020 zur zweiten Fortschreibung der Risikoanalyse und Brandschutzbedarf der Stadt. Der wurde dort mehrheitlich, wenn nicht sogar einstimmig, beschlossen. Und dabei war allen Stadträten klar, dass in 2022 eine Überarbeitung erfolgen muss. Fördermittelanträge müssen für 2023 gestellt werden. Und was ja auch Bestandteil dieses damaligen Änderungsantrages nochmal war, der WIDAB damals, also zentrales Brandschutzkonzept, Fahrzeugtechnik, Schutzausrüstung, Löschwasserversorgung, Gefährdungsanalyse, warten auf eine intensive Betrachtung. Und unserer Ansicht ist es zwingend erforderlich, den Willen des Stadtrates aus 2020 zu bekräftigen, so dass eine Überarbeitung keinen Aufschub duldet. Wie kommen wir nun darauf, jetzt diesen Antrag zu stellen? Mir sind Signale zu Ohren gekommen, dass es also nicht zu diesem Zeitplan kommen würde, den der Stadtrat seinerzeit beschlossen hat. Also sozusagen nochmal abwarten und jetzt zur Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Ortswehr Aschersleben ist ja gesagt worden, dass der alte, den wir beschlossen haben, 2020 die Überarbeitung auch 4 Jahre gilt, was so nicht stimmt. Und hier muss ich sagen, dass wir als Stadtrat da ein anderes Signal setzen müssen, dass nämlich wir schon uns bewusst an diese Beschlüsse, die der Rat gefasst hat, halten sollen, weil sonst brauchen wir auch praktisch einen Zeitplan nicht zu beschließen. Und ich finde es auch insofern wichtig, weil es gibt keinen Grund, hier Sachen zu verzögern, wenn es denn so sein sollte. Da wird sicherlich die Verwaltung gleich auf meine Worte noch was sagen, bestimmt. Denn bisher waren wir uns im Stadtrat immer einig, dass bei allen Fraktionen war das auch erkennbar, dass die Sicherheit unserer Kameradinnen und Kameraden und der Bürgerinnen und Bürger an oberster Stelle steht. Und bevor man so einen Antrag schreibt, fragt man sich natürlich immer selber auch als Stadtrat, was kann ich tun, um die Sache zu beschleunigen, dass es also vorwärts geht. Und deswegen ist dieser Antrag das Recht. Und dann in dem Fall, wenn man sagt, es geht mir jetzt ein bisschen zu langsam, auch die Pflicht, so einen Antrag zu stellen. Und da geht es jetzt nicht darum, irgendwie zu sagen, dass in den letzten Jahren nicht einiges angeschoben wurde. Das sehen wir sehr wohl. Aber es liegt eben noch einiges auf Eis. Und das sind so diverse wichtige Dinge, angefangen von Schutzuniformen, CO2-Messgeräten, individueller Neuanschaffung zum Beispiel des HLF 10 aus Eigenmitteln, wenn es denn keine Förderung gibt. Oder eben auch andere Sachen, die wir ja 2020 schon beauftragt haben, dass die neue, also eine überarbeitete Risikoanalyse dieses wiedergeben muss. Und da geht es zumindest so weit, wie ich es aus Gesprächen weiß, nicht darum, dass man dann, wenn man das hat, zukünftig in jeder Ortswehr vergoldene Wasserhähne findet, sondern es geht um einen mangelfreien und aktuellen korrekten Ist-Zustand, der dann darauf entsprechend weitere Förderungen möglich und nötig macht und die Feuerwehr als unseren verlässlichen Partner in Sachen Sicherheit auch unterstützt. Ursprünglich haben wir uns überlegt, dass wir, weil das Thema ist ja eigentlich klar, über diesen Antrag auch gleich abstimmen könnten. Aber wenn es denn Redebedarf gibt, wüsste ich gerne, wie es aussieht, wann dieser Antrag zur Beratung kommen würde. Wenn wir jetzt heute zum Beispiel sagen, wir verschieben das in den Ordnungsausschuss, dass dann man jetzt durchaus noch als Zeitplan abbilden könnte. Am 26.04. ist der nächste Ordnungsausschuss, am 27.05. dann die zweite Beratung. Insofern wäre schon zum Stadtrat am 1.6. eine Beschlussfassung möglich über diesen Antrag und über das Vorhaben, die Bestätigung dieser Analyse, den dann eben im Oktober auch den Stadträtinnen und Stadträten vorzulegen. Da wüsste ich zumindest gerne von der Stadtverwaltung nochmal, ob dann dieser Zeitplan mit einem Beschluss für den 1.6. denn möglich und zu halten wäre. Vielen Dank.
Danke, Herr Metzing. Herr Oberbürgermeister, bitte.
Also erstmal möchte ich Ihnen in einem Punkt widersprechen, Herr Metzing. Die Risikoanalyse, die der Stadtrat beschlossen hat, die gilt bis 2024. Und die bewegt sich damit auch im gesetzlichen Rahmen. Entgegen anderen Aussagen ist das also erstmal korrekt. Der zweite Punkt, es wird jetzt sozusagen der Eindruck erzeugt, dass sozusagen mit einer beschleunigten Erarbeitung einer neuen Risikoanalyse wir gleichzeitig eine Beschleunigung bei den Investitionen hinbekommen, die nach meiner Auffassung erstens so nicht erfolgt und zweitens nicht erforderlich ist, weil die erforderlichen Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung drinstehen. Und dann, wenn Sie den 12.10. als Termin nehmen für die Beschlussfassung im Stadtrat, das ist zwar dann nicht mehr mein persönliches Problem, würde ich aber von abraten, weil klassischerweise wird der Haushalt der Stadt im Ende November, Anfang Dezember beschlossen. Und wenn Sie die Risikoanalyse vorher beschließen, dann zwingen Sie sich praktisch mit der Risikoanalyse sozusagen zu einem Haushaltsplan, den Sie noch gar nicht beschlossen haben. Und wissen nicht, ob Sie das noch hinbekommen oder nicht. Deswegen ist mein Vorschlag, das zu überweisen, so wie Sie es vorgeschlagen haben, im Ordnungsausschuss, wo man das alles besprechen kann. Und Sie haben recht, dann kann das dem Stadtrat am 1.6. hier wieder zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Und wir müssen jetzt nicht mit 31 Leuten sozusagen alle Details besprechen. Das sind nur die Punkte, die ich sehe. Ja.
Danke, Herr Oberbürgermeister. Herr Gürt, bitte.
Ja, aus unserer Sicht könnte man da auch heute drüber entscheiden, aber ich kann auch mitleben, wenn wir es jetzt in den Ordnungsausschuss geben und uns dann aber beeilen, was die Beschlussfassung dann hier betrifft. Wir hätten als CDU-Fraktion, sollte es hier abgestimmt werden, dann gerne noch den Antrag ergänzt. Wir waren ja jetzt am Samstag alle zur Jahreshauptversammlung, also die Fraktionen oder Vertreter der Fraktion zur Jahreshauptversammlung der Ortswehr in Aschersleben. Und ich kenne ja solche Veranstaltungen wie beim Handel auch so vielen Jahren. Das ist auch eine Gelegenheit, mal vorzutragen, was gut war oder wo die Säge halt klemmt. Ja? So, und das war halt ein längerer Vortrag von verschiedenen Kameraden über das Thema, wo klemmt die Säge. So, und was aber für mich jetzt so wieder hoffnungsfroh war die Tatsache angesichts des Stichworts Haushalt, dass vieles von dem, was kritisch angesprochen wurde, gar nicht in erster Linie mit Geld oder Geldmangel zu tun hat. Ein Großteil dieser Probleme sind aus meiner Sicht eher Kommunikationsprobleme, Abstimmungsprobleme, miteinander reden, sich aufeinander verlassen können und verschiedene andere Dinge. Und deswegen würden wir es zum Beispiel gut finden, wenn wir uns sozusagen da auch verständigen können, quasi dann obligatorisch, wenigstens einmal im Jahr eine Sitzung des zuständigen Amtes, das wäre das Ordnungsamt, in Form einer Dienstberatung mit allen Ortswehren oder vertretenden Wehrleitern und, ich weiß ja, dass die zusammenkommen, und dem Ordnungsausschuss. Ansonsten haben wir jetzt ein Problem, ist immer ein bisschen stille Post. Ja? Räte reden mit Kameradinnen und Kameraden, dann fährst du wieder das, dann wird wieder. Es müssen die Entscheidungsträger wenigstens einmal im Jahr alle an einen Tisch sitzen. Und dann können Verständigungsprobleme auch besser ausgeräumt werden. Und deswegen wäre das ganz gut, wenn wir das hinbekämen, dann eine Art Selbstverpflichtung zu sagen: Ordnungsamt, Ordnungsausschuss und alle Wehren sind einmal an einem Tisch. Dann kriegt man nämlich, wenn alle zusammen an dem Tag an einem Tisch auch wirklich mit, wie da die Sachlage ist. Und dann können auch Kritiken vielleicht zum Teil entkräftet werden. Man weiß das dann gleich. Oder aber man kann gemeinsam festlegen, wie man damit umgeht. Man hat dieses Problem der stillen Post und der Kommunikationsverluste nicht. Das wäre für uns nur ein wichtiges Anliegen.
Danke, Herr Gürt.
Herr Ammer, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende. Ich würde noch mal Bezug nehmen auf die Aussage des Oberbürgermeisters, der ja eben sagte, dass die Risikoanalyse bis 2024 gilt. Dem würde ich insofern widersprechen. Wir haben zur Vorlage Römisch 7, 0196 aus 20 im September 20 einen Änderungsantrag eingebracht. Der Beschlussvorschlag lautete wie folgt: Der Stadtrat beschließt die Gültigkeit der zweiten Fortschreibung der Risikoanalyse und Brandschutzbedarf der Stadt Aschersleben nur bis zum 31.12.22 fortzuschreiben. Und in der Begründung war auch noch mal genannt, dass die überarbeitete Version dann dem Stadtrat bis Oktober 22 vorzulegen ist und die von Herrn Metzing angesprochenen vier Punkte: Brandschutzkonzept, Fahrzeugtechnik, Löschwasserversorgung und die Erweiterung der Gefährdungsanalyse. Das war Bestandteil des Antrages und dieser Änderungsantrag ist auch beschlossen worden. Somit gilt die Risikoanalyse, die zweite Fortschreibung bis Ende dieses Jahres. Und ich verstehe den Antrag der Grüne-SPD-Fraktion dahingehend, dass dieser Antrag unseren Antrag auch noch mal bestärkt und bekräftigt. Und wir könnten uns auch vorstellen, diesen heute zu beschließen.
Danke, Herr Ammer. Frau Klimt, bitte.
Ich werde jetzt nicht wiederholen, was die beiden Herren vor mir gesagt haben, weil das kann ich alles eins zu eins unterschreiben und möchte nur daran erinnern, dass alle, die mit dem Ordnungsausschuss saßen, wir 2020 dieser Risikoanalyse unter den Umständen zugestimmt haben, dass es ansonsten hätte keine Fördermittelanträge für die Löschfahrzeuge geben können. Also ansonsten kann ich das alles eins zu eins doch. Genauso war es.
Doch,
so. Unser Ordnungsausschuss hat diese Risikoanalyse damals schon nicht für gut befunden. Ansonsten hätte es ja nicht zeitgleich mit dieser Risikoanalyse schon diesen Antrag gegeben. Sie war für uns nicht zufriedenstellend. Und dieser Antrag, der heute hier erneut auf dem Tisch liegt, begründet sich tatsächlich schon aus dem Jahr 2020. Das ereilt uns jetzt hier also nicht gerade plötzlich und unerwartet.
Danke, Frau Klimt. Herr Oberbürgermeister, bitte.
Hier ging es lediglich um die Aussage, dass wir dafür keine Fördermittel bekommen. Die sind beantragt und die bekommen wir auch, wenn die Fördermittel da sind. Ob der Ausschuss damit zufrieden war oder der Stadt, das ist eine andere Frage. Daher kommt ja offenbar auch der Antrag. Aber das hat mit den Fördermitteln und mit den Investitionen für bis 2023 nichts zu tun. Oder ist das falsch? Oder? Kommt das noch?
Deswegen hatten wir da, also wir waren, wie gesagt, die Analyse war für uns zu diesem Zeitpunkt nicht zufriedenstellend, aber da war auch die Frist abgelaufen, dass man eine Risikoanalyse erstellen musste und wir haben unter der Bedingung, damit wir der Stadt keinen finanziellen Schaden zufügen, dieser Risikoanalyse zugestimmt, damit Fördermittelanträge gestellt werden konnten. Und wie gesagt, schon aus dieser Zeit gab es von Anfang an die Anmahnung, dass diese Risikoanalyse für uns nicht zufriedenstellend war. Darum sage ich ja, der Antrag heute kommt jetzt nicht plötzlich und unerwartet. Ja, einfach nochmal zu verstehen.
Danke, Frau Klimt. Gibt es noch weitere Fragen? Herr Crossi, bitte.
Ja, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, Thema Risikoanalyse nochmal mit den 4 Jahren. Die 4 Jahre sind die Frist, die also vorgeschrieben ist. Innerhalb von 4 Jahren muss eine Risikoanalyse mindestens fortgeschrieben werden. Man kann das eher machen, wenn grundsätzliche Änderungen sind. Und insofern ist der Wortlaut der, die jetzige Analyse hat Bestand. Aber der Stadtrat hat 2020 beschlossen, dass die bis Oktober 2020 neu zu überarbeiten ist sozusagen. Also eine vorfristige Überarbeitung. Aber die jetzige Analyse hat Bestand und die haben wir auch für unsere Fördermittelanträge, die wir seither eingereicht haben, vorlegen müssen, weil ohne Risikoanalyse, ohne beschlossene Risikoanalyse kriegen wir keine Fördermittel. Und insofern konnten wir auch für 2023 die Fahrzeuge, die insbesondere für Aschersleben vorgesehen sind, beantragen. Das ist ja kürzlich passiert. Und für dieses Jahr nochmal zur Ergänzung und zur Rekapitulierung sozusagen. Also 2022 ist für die Ortsfeuerwehr Aschersleben die Drehleiter vorgesehen, die über eine Förderung beschafft wird. 2022 ist für die Ortsfeuerwehr Westdorf ein ML11, also ein mittleres Löschfahrzeug vorgesehen, wo wir keine Förderung bekommen, aber wo wir über die Landesbeschaffung das Fahrzeug besorgen, was auch bedingt, dass die Risikoanalyse vorhanden ist. Und für 2023 ist für die Ortsfeuerwehr Aschersleben ein HLF20 vorgesehen. Da haben wir auch die Zusage für Fördermittel. Auch das ist auf Grundlage der jetzigen Risikoanalyse passiert. Also das nur mal so. Ich sehe die Schwierigkeiten. Wir hatten ja damals im Ordnungsausschuss lang und breit darüber diskutiert, wie wir das realisieren können. Ich weiß, dass Sie mit der bisherigen Arbeit, insbesondere des Büros, nicht einverstanden waren. Das war ja auch das, wo der Antrag von Herrn Metzing abzielt sozusagen. Deshalb wollten wir eine Stelle ausschreiben, die ja auch ausgeschrieben wurde, ewig aber nicht besetzt werden konnte. Da habe ich kürzlich was dazu gesagt. Das ist jetzt gelungen, aber wird sich hinziehen. Das ist das Thema. Insofern sehe ich es bei mir ähnlich wie bei Frau Rippig mit dem Flächennutzungsplan, dass es eben personell schwierig umzusetzen ist, das bis Oktober hinzukriegen. Weil Sie alle wissen, Sie waren in Aschersleben dabei, wo gesagt wurde, wenn man sich intensiv mit dem Thema beschäftigt, also ich persönlich schätze es auch so ein halbes Jahr braucht man mindestens, um das einigermaßen fachlich sauber hinzubekommen. Das nur so viel dazu.
Danke, Herr Crossi. So, Herr Metzing, bitte.
Also so wie ich den Wortbeiträgen entnehmen kann, jetzt würde nichts dagegen sprechen, das heute so abzustimmen und nicht zu überweisen.
Dann kommen wir aber erst zu dem Antrag von Herrn Gürt, die Ergänzung.
Jetzt die Frage hier nochmal an die Antragstellerin, ob das in eurer Meinung nach auch okay ist, dass wir dieses Anliegen mit dem zweiten Anliegen verknüpfen. Das sagen, wenn wir jetzt in der Sache entscheiden, dass wir uns auch darauf verständigen, dass obligatorisch einmal im Jahr alle wären mit dem Ausschuss zusammen, ja, eine gemeinsame Beratung.
Du willst das jetzt praktisch gleich in den Antrag mit rein?
Ja, dann ist das Thema weg. Ich kann nur da muss nicht ein extra Antrag gestellt werden, dann ist eine Sache. Also ich denke, nach dem Samstag ist das eine Geschichte, wo wir sagen, ist konsensual, kostet kein Geld, ist ein bisschen Selbstverpflichtung.
Dieser Samstag hat ganz andere Hintergründe.
Ja, kann sein.
Ja, wenn wir darüber reden, können wir gerne reden.
Gut, also dann würde ich jetzt den Änderungsantrag zur Abstimmung stellen.
Also den erweiterten. Das wollte ich jetzt auch, Herr Gürt. Aber Sie können das gerne machen. Also in Ordnung. Also wir kommen zu dem Änderungsantrag von Herrn Gürt, dass das zuständige Ordnungsamt führt einmal jährlich eine Dienstberatung mit den Wehrleitern aller Ortswehren und den zuständigen Ordnungsausschuss durch. Wer dem zustimmen kann, dem bitte ich bitte um das Handzeichen und bitte die Arme richtig hoch, damit das gezählt werden kann. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Bei einer Stimmenthaltung. So, dann kommen wir zu dem eigentlichen Antrag. Zur Überarbeitung der Risikoanalyse. Wer dem zustimmen kann, dem bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Bei einer Stimmenthaltung. So, wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 11, Anfragen und Anregungen, und beginnen mit Herrn Dr. Pich.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Ich stelle eine Anfrage, die ich beim letzten Mal gestellt habe, heute aber bewusst das Protokoll nicht moniert habe, noch einmal. Es geht um Netzlückenschluss, Radwegekonzept. Die Stadt hatte im letzten Jahr war das schon gewesen, eine positive Stellungnahme abgegeben. Das Land würde Radwege zu 100% finanzieren. Da gibt es also einen großen Topf. Und meine Frage letzte Mal war, deswegen wiederhole ich das heute, brauchen wir das Protokoll nicht ändern. Was hat die Stadt seitdem unternommen, außer diese positive Stellungnahme, diesbezüglich, um das zu forcieren, das voranzutreiben, weil es kostet uns kein Geld. Das betone ich nochmal. Ich hatte da in der letzten Sitzung um eine schriftliche Antwort gebeten, habe ich nicht bekommen, ist nicht so schlimm, kriege ich es beim nächsten Mal. Ich bitte um eine schriftliche Antwort. Dankeschön.
Danke, Herr Dr. Pich. Herr Ammer, bitte.
Danke, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Anfrage und eine Anregung. Die Anfrage: Es ist ja bekannt, dass in Freckleben die Hochwasserschutzmaßnahmen in Planung sind. Inwieweit ist es angedacht, die Brücke Winzersteg in diesem Zusammenhang mit zu realisieren? Weil das betrifft die Baumaßnahme an der Wipper. Gibt es da Überlegungen, dies gleichzeitig dort mit zu integrieren? Und die Anregung: Auch nochmal Bezug nehmend auf Herrn Dr. Pich. Es gibt ein Förderprogramm, das heißt Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Hier geht es auch um Förderung von Radwegen. Bis zu 95% ist ein Förderprogramm des Landesverwaltungsamtes und so dieses Förderprogramm der Stadtverwaltung nicht bekannt ist, würde ich darum bitten, sich mit diesem Mal auseinanderzusetzen und in einem der nächsten Stadtentwicklungsausschüsse darüber zu berichten, inwieweit man sich an diesem Förderprogramm beteiligen kann.
Danke, Herr Ammer. Herr Metzing, bitte.
Und zwar geht es mir um das Thema Straßenbeleuchtung, in diesem Fall in Mehringen an der Kreisstraße. War zu lesen, dass die dortige Feuerwehr dort in ihrem Bereich, also im Gebiet der Kreisstraße, bemängelt hat, dass dort keine Beleuchtung mehr vorhanden ist. Und das wird wohl damit begründet, dass es halt ganz alte Masten sind, die dort stehen seitens der Stadtverwaltung. Aber mich würde mal interessieren, ob es da eine aktuelle Planung gibt, wie man dieser Situation, die natürlich da sehr schwierig auch ist, wenn man kein Licht hat des Nachts, und wenn es dann zu Unfällen kommt, wird es dann noch mal schwieriger, da einfach nur zuzuschauen. Also welche Planungen gibt es, das wäre meine Frage, dort die Straßenbeleuchtung wieder einzurichten auf diesem Abschnitt.
Danke, Herr Metzing. Herr Weiß, bitte.
Ja, vielen Dank fürs Wort. Ich habe eine Frage zu unserem Beschluss vom letzten Jahr. Wir hatten die Sonderausschüttung aus den Stadtwerken genommen, um Gelder zu verteilen an städtische Gesellschaften, wie zum Beispiel die AKA oder auch die Optimal GmbH. Und wir haben da beschlossen, war eine Anlage bei, dass zum Beispiel 80.000 Euro für eine Beachvolleyballanlage im Bereich des Freibades investiert werden sollen. Jetzt war letztens im Stewa ein kurzer Bericht von der Frau Rippich dazu, das ist mir leider im Internet so bewusst geworden, dass da das Geld sozusagen gar nicht für eine Beachvolleyballanlage ausgegeben werden soll, sondern dass da jetzt klein hier einen Zaun saniert und da was neu und da was neu. Ich würde nur fragen, ob das jetzt regelmäßig oder ob das so ist, dass wir hier den Beschluss fassen für eine Beachvolleyballanlage für 80.000 Euro und dann wird es hinterher anders aufgeteilt und wie die Information dann unter Umständen zu uns zurückkommt, wenn da andere Entscheidungen zugetroffen werden.
Danke, Herr Weiß. Gibt es weitere Anfragen? Das ist nicht der Fall. Herr Oberbürgermeister, bitte.
Vielleicht erstmal zu dem Beitrag von Herrn Weiß, den ich natürlich zurückweise, im Ton und auch in der Sache. Der Antrag im Zusammenhang mit der Mehrausschüttung der Stadtwerke belief sich auf eine Investition in Höhe von 80.000 Euro im Freibad, primär für die Beachvolleyballanlage, aber auch für andere Maßnahmen. Das können wir im Protokoll auch nachlesen. Ja, das können Sie jetzt so und so zeigen, das können Sie dann auch nachlesen. Und Fakt ist natürlich, wenn die Beachvolleyballanlage keine 80.000 Euro kostet, dann macht es natürlich keinen Sinn, die übrigen 20.000 oder 30.000 Euro zu vergraben, sondern es ist vielleicht sinnvoller, die dann auch an Ort und Stelle einzusetzen. Die anderen Fragen möchte ich bitte schriftlich beantworten. Und zu der Frage von Herrn Dr. Pich, warum das schriftlich nicht nochmal beantwortet wurde, auf kurze Nachfrage bei Frau Rippich. Das stimmt, aber es hat mehrere Informationen an den Ortschaftsrat gegeben, sodass wir wahrscheinlich dachten, dass es damit erledigt wäre. Aber wenn das schriftlich gewünscht wird, bekommen wir natürlich eine schriftliche Antwort.
Danke, Herr Oberbürgermeister. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann schließen wir den öffentlichen Teil. Ach so, die Einwohnerfragestunde. Ist jetzt jemand? Ich kann das jetzt hier von hier um. Das Herr Lampadius.
Martin Lampadius, Vorsitzender der Aschersleber Kaufmannsgilde. Um eine nachhaltige Entwicklung der Innenstadt für Bürger und Besucher sowie ein unternehmerfreundliches Umfeld in Zukunft sicherzustellen, erfolgte im Mai 2017 bei der Stadt Aschersleben die Einstellung eines Mitarbeiters der Wirtschaftsförderung, der zudem City Manager ist. Zu den Aufgabenschwerpunkten von City Manager Frank Fischer gehören insbesondere im Innenstadtbereich die Förderung der Kommunikation der unterschiedlichen Akteure, die Entwicklung der Konzepte zur Nutzung vorübergehender Leerstände, die Entwicklung und Optimierung von Kundenbindungssystemen sowie die Bestandskundenbetreuung. Zitat Ende, Internetseite der Stadt Aschersleben vom heutigen Tage. Wir haben am Montag per Telefon die Information bekommen, dass Frank Fischer nicht mehr City Manager ist oder sein soll. Mich würde interessieren, ist dem so? Wenn ja, gibt es Pläne, wie diese Funktion in Zukunft ausgeführt werden soll? Vielen Dank.
Danke, Herr Lampadius. Herr Oberbürgermeister, bitte.
Das ist doch Quatsch. Natürlich ist Herr Fischer weiter City Manager, nur es wird ja diesem oder jenem aufgefallen sein, dass wir nicht nur den Krieg in der Ukraine haben, sondern dass wir inzwischen 300 Flüchtlinge in der Stadt aufgenommen haben und dass es dabei prioritär bei der Stadt darum geht, die freien Wohnungen, die von der Wohnungsgenossenschaft und von der Gesellschaft in erster Linie zur Verfügung gestellt werden, so schnell wie möglich auch mit Möbeln zu bestücken. Und da Herr Fischer ja nachweislich über gute Kontakte in die hiesige Wirtschaft verfügt und auch das entsprechende Organisationstalent hat, habe ich mir erlaubt, ihn in dieser kritischen Situation dort einzusetzen, in dem Krisenstab, der sich insbesondere um die Ukraine-Flüchtlinge kümmert. Sobald diese Aufgabe im Wesentlichen erledigt wird, kann er seine klassische Aufgabe als City Manager wieder wahrnehmen.
Danke, Herr Oberbürgermeister. Gibt es noch Hinweise? Wenn das nicht der Fall ist, dann schließe ich den öffentlichen Teil und wir stellen die Nichtöffentlichkeit her.